gemacht haben. Und Ihnen darf ich einen spannenden Abend wünschen, ohne dass ich vielleicht noch darauf hinweise, das vergesse ich nicht, dass die Buchhandlung Eulenspiegel aus Hochheim einen Büchertisch mit Literatur rund um den heutigen Autor vorbereitet hat, und ich würde es rege in Anspruch nehmen. Insoweit herzlich willkommen nochmal und einen spannenden Abend für Sie.
Ja, dann darf ich Sie auch begrüßen. Vielleicht noch ein bisschen lauter, die Stimme schon. Schon gesagt, also Heinz-Jürgen Krug von der Attac-Gruppe hier in Rüsselsheim. Und wir hatten schon die Freude, miteinander zu sprechen bei Radio Rüsselsheim am Sonntag. Ich möchte das Ganze aber noch so ein bisschen in Zusammenhang stellen. Also erstens nochmal einen Hinweis geben, dass am 9. November selbst in Darmstadt eine Ausstellung eröffnet wird zur Novemberrevolution mit anschließenden Veranstaltungen, kann man im Internet gucken, wo zum Beispiel, der wird von mir nachher noch erwähnt, der Ralf Hofrocke, Rote Fahne heißt die Veranstaltung, Bernd hält sie hoch, ein Referat auch halten wird, so ähnlich wie der Dr. Kettner heute, wo es kulturelle Veranstaltungen gibt mit dem Erich Schaffner, den auch einige hier bestimmt ganz gut kennen. Also das ist noch was, was noch kommt. Worauf ich auch noch hinweisen will, sind die beiden Wände hier links und rechts von uns. Kann man sich nachher in Ruhe nochmal angucken. Das ist sozusagen chronologisch von hier nach da, die Mainspitze. Also chronologisch das allererste ist dieses kleine, das wurde mir noch dankenswerterweise heute nachgeliefert, nicht so gut zu lesen. Das ist dann vom 13. November 1918 mit den Ereignissen, eben die zum Beispiel in Berlin und woanders passiert sind. Die sind aber ganz hier unten nur. Was ich da interessant finde, ist, dass hier auf der linken Seite noch die Meldungen der obersten Heeresleitung erscheinen von der Westfront, wie man die Front begradigt, wie man da planvoll sich dahin und dahin bewegt, so als ob da noch gar nichts passiert wäre. Und wie gesagt, dann geht es hier so los, Januar 1919, und da drüben weiter bis nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920. Wenn man sich in Ruhe mal durchlesen, als Gewerkschafter etwas verschämt, habe ich auf die Rückseite noch zwei Protokolle vom Gewerkschaftskartell gehängt. Ja? Und außerdem noch von dem Ernst Toller das Flugblatt, mit dem er den Bayern im April 2019 zu erklären versucht, was der Unterschied zwischen Räte und Parlament ist. Und das mit dem Ortskartell ist deshalb, ich sage es jetzt einfach schon mal, deshalb interessant, also mich hat das irgendwie verblüfft, aber politisch eigentlich auch nicht. Da gibt es also 1914 im April das Protokoll, und da steht drin, hurra, wir bereiten jetzt die Maifeier vor. Und das nächste Protokoll unmittelbar sagt dann, wir machen jetzt die Abrechnung der Maifeier. Und davor gibt es zwei Sätze, der Weltkrieg ist rum und wir machen jetzt weiter. Dazwischen war keine offizielle Gewerkschaftsarbeit, das ist das, was man so Burgfrieden nennt. Ja. Also das vielleicht auch noch ganz interessant. Also dafür danke nochmal ans Stadtarchiv. Es gab ja einen Stadtverordnetenbeschluss 2014, dass man offiziell versucht, Veranstaltungen zum Thema Erster Weltkrieg so über die ganzen vier Jahre wegzumachen. Ich muss sagen, da ist nicht so allzu viel passiert. Das Museum hat zwei Veranstaltungen, soweit ich weiß, gemacht. Eine Veranstaltung haben wir zusammen mit dem Museum gemacht. Da war Wolfram Wette, wir haben schon drüber gesprochen, Professor Wolfram Wette, da und hat zu Beginn des Ersten Weltkrieges referiert und sich auch auseinandergesetzt mit dem Buch von Christopher Clark über die Schlafwandler, wo er meint, das waren nicht einfach so Schlafwandler, die da reingetaumelt sind, sondern da gab es Pläne für den Krieg und da standen Interessen dahinter. Also das Wolfram Wette damals gewesen. Und das ist jetzt sozusagen die Abrundung danach. Dazwischen, also ich habe versucht, in meiner Radiosendung öfter mal was zu machen, aus im Westen nichts Neues zum Beispiel zu lesen, so der Zeit entlang von Erich Maria Remarque und ein paar andere Sachen. In dem Einladungstext ist die Rede von einer intensivierten Beschäftigung mit diesem Thema. Ich würde sagen, das ging schon zum 90. Jahrestag eigentlich los und es gibt ganz viele Veröffentlichungen. Mhm. Ein paar liegen hier rum, Es gibt ein paar in der Stadtbücherei, kann man nachher auch mal gucken, hier selbst, die man ausleihen kann, natürlich das auch, wenn man es nicht kaufen will jetzt. Und ein paar andere kann man halt über Fernleihe oder so bestellen. Und ich würde sagen, diese Beschäftigung, also ich will es mal so bezeichnen, kann man vielleicht aufteilen in drei Linien, die sich damit beschäftigen. Ich lasse mal die Linie, die sich vielleicht noch mit der Dolchstoßlegende identifiziert, die lasse ich jetzt mal aus dem wissenschaftlichen Diskurs raus. Aber es gibt zum einen, um jetzt Ihnen auch die Gelegenheit zu geben, sich da vielleicht ein bisschen einzubetten oder so, gibt so jemand wie Golo Mann, der gesagt hat, das war alles völlig überflüssig, historisch sinnlos und sowas. Dann habe ich für heute noch gefunden einen Professor Adam, ein nicht Historiker, aber Politologe, der die SPD in Berlin berät, der bei einer Replik auf eine Kritik an der SPD zu den Freihandelsverträgen, zu CETA, sich so in Rage schreibt, dass er am Schluss dann doch auf 1918 kommt. Und da haben die auch immer schon die SPD kritisiert. Und dann sagt, deshalb hat die SPD nach dem Ersten Weltkrieg richtig gehandelt, als sie von vornherein die Rätedemokratie verhindert und die parlamentarische Demokratie eingeführt hat. Da braucht nichts aufgearbeitet zu werden. Also, das braucht nicht zu sein. Es gibt so eine, würde ich sagen, Mischung zwischen dieser Linie und der zweiten, die sich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, die zuerst auf diese zweite Linie hinweist und sagt, zusammen zugestanden wird der Mehrheitssozialdemokratie wohl, dass sie mit den alten Mächten habe zusammenarbeiten müssen. Das Ausmaß dieser Zusammenarbeit und damit der politischen und sozialen Kontinuität zwischen Monarchie und Republik war jedoch erheblich größer, als es die Situation erforderte. Ich denke, das ist Ihr Hauptthema heute. Ja. Und am Schluss aber nimmt man davon dann doch wieder ein bisschen was zurück und sagt, die Nachgeborenen sind ja immer klüger und die Handlungsspielräume, wie sie von heute gesehen werden, die waren vielleicht auch nicht so groß. Also das so Friedrich-Ebert-Stiftung. Dann würde ich sagen, die Position, da gibt es immer wieder Schattierungen drin, die ist so den Namen, also Richard Löwenthal ist so ein älterer Vertreter davon, Susanne Miller mit der Bürde der Macht, haben einige wahrscheinlich schon gehört, Eberhard Kolb, Wolfgang Nies, den haben wir hier liegen, Peter Brandt, einer der Söhne von Willy Brandt, auch Historiker, ihr Kollege Volker Ulrich, der dasselbe, was sie bei der Süddeutschen machen, bei der Zeit sozusagen gemacht hat, ne? Und auch ein Buch dazu geschrieben hat, Herr Kepner und so weiter, die dann schon eher sagen, also da gibt es deutliche Fehleinschätzungen bei diesen Mehrheitssozialdemokraten, aber es gibt auch bei ihnen zum Beispiel ganz deutliche, scharfe Kritik an den Spartakisten, Bolschewisten, Kommunisten. Ja.
Stimmt.
Also, ja. Und dann die dritte Linie sozusagen, auch wieder so ein älterer, Sebastian Haffner, kennen wahrscheinlich viele, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, der Verrat,
ja.
Der sieht zum Beispiel Eisner als den einzigen wirklichen Realpolitiker, also einen der Revolutionäre, und sagt, Ebert wollte die Revolution abwürgen, Liebknecht verlangte von der Revolution was, was sie nicht wollte. Dann gibt es den Klaus Gietinger, der hier mal in Frankfurt war, der auch dieses Buch geschrieben hat, Der verpasste Frühling des 20. Jahrhunderts. Und es gibt so ein paar jüngere Historiker, so bei diesem Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Also das so ein bisschen die Positionierungen, die ich da so sehe. So, bevor ich jetzt an Sie weitergebe, wollte ich noch zur Einstimmung ein bisschen Kultur zum Besten geben. Und zwar von einem, der nur gerade in München ganz aktiv teilgenommen hat, der Erich Mühsam. Und von dem haben vor 30, 35 Jahren Dieter Sievergrip und vorne Peter Schwarz, glaube ich, eine Schallplatte gemacht, noch Vinyl. Ich habe die versucht, hier auf den USB-Stick zu bringen. Ein Text und Lied von 1915, damit man nochmal diese Stimmung im Krieg und der Kriegsgegner mitkriegt. Und eins von München, 7. November 1918. Dann. Jetzt müssen wir mal gucken.
Die Sterne hängen tiefer denn je und starren zur Erde in angstvoller Wut. Sie spiegeln der Menschheit klagendes Weh. In ihrem Widerschein flackert Blut. Krieg heult in die Welt. Es rast der Tod. Erschrecken wütet. Die Erde brennt. Entmenschte Gebete flehen Gott in den Kot.
und Höllenblut. Ihr lernt in den Tod zu gehen, nicht achtet unser Blut. Und wenn sich einst die Waffe kehrt, auf die, die uns den Kampf gelehrt, sie werden uns nicht fein gesehen. Ihr Unterricht bald gut. Ihr tötet niemand uns befahr mit Blei und Dynamit. Für Vaterland und Kapital, für Kaiser und Profit. Doch wenn erfüllt die Tage sind, dann stehen wir auf für Weib und Kind und kämpfen bis durch unsere Qualen, wie ich die Sonne sieht. Soldaten hoch von Front zu Front, es ruhe das Gewehr. Wer für die reichen Bluten kommt, kann für dich seinen Meer. Der gründet auf die gleiche Pflicht, vergesst den Freund in keinem Licht. In Flammen ruft der Horizont. Nach Hause jedes Heer. Nehmt wohl ihr Kinder unsere Hand, das ferner Friede sei. Nie wieder reißt das Völkerband in Rom und Krieg entzwei. Sieg allen in der Heimatschlacht, dann sieg in Grenzen, stürzt die Macht. Und alle Welt ist Vaterland. Und alle Welt ist frei.
Am 7. November 1918 erhoben sich die Arbeiter und Soldaten Münchens, um mit einer unvergleichlich kühnen und starken Geste ein politisches und soziales System zu beseitigen, das auf Gewalt und Volksbetrug gegründet war und das sich in einer aller geschichtlichen Verbrechen gigantisch überragenden Orgie von Mord, Raub, Verwüstung, Verelendung, Lüge, Verleumdung, Unterdrückung und Gewinnsucht in 50 Monaten zu seinen letzten und schändlichsten Konsequenzen gesteigert hatte. 3 Tage darauf waren in Deutschland 22 Fürsten von ihren Thronen gestürzt. Die öffentliche Gewalt befand sich in den Händen derer, die die Revolution veranstaltet hatten, und das fürchterliche Unternehmen der Militaristen und Imperialisten Preußens und seiner Trabanten, eine deutsche Schreckensherrschaft über der Welt aufzurichten, war von der Wut der den Verrat endlich erkennenden Opfer des eigenen Landes entlarvt und für immer vernichtet.
Tja, ein bisschen optimistisch,
ja.
Der Erich Mühlmann damals.
Das ist wahr.
Okay, dann übergebe ich an Sie. Achso, noch eine Bemerkung. Ich nehme das hier fürs Radio auf. Wenn jemand seinen Diskussionsbeitrag da nicht drauf haben möchte, bitte sagen, wenn Sie sich melden und dran kommen.
Ja? Ja, vielen Dank, Herr Krug, und guten Abend nochmal und schön, dass so viele gekommen sind. Das freut mich sehr. Ich lese Ihnen jetzt gern so 40 Minuten lang, hat mir gesagt, ein paar Stellen aus dem Buch vor. Da soll es vor allem darum gehen, erstmal, wie bricht dieser Aufstand eigentlich los und was für Leute sind das? Das ist eine Frage, die mich im Buch besonders beschäftigt hat. Wer sind die eigentlich, die Revolutionäre? Weil diese Frage ist merkwürdig blass geblieben über viele Jahrzehnte, denn man wusste eigentlich gar nicht genau, wer die Leute eigentlich sind. Man hat von denen gar kein klares Bild. Eigentlich, wenn man Leute, selbst wenn sie so ein bisschen von Geschichte was wissen, fragt, wen verbinden Sie mit der Revolution von 1918, also wenn Sie überhaupt wissen, dass es eine Revolution gab, dann sagen Sie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, natürlich vollkommen zu Recht. Die spielen natürlich eine gewisse Sonderrolle als Vertreter des spartakistischen Flügels, aber wer eigentlich die Leute waren, die auf den Kriegsschiffen im Heimatheer gemeutert haben und die Befehle nicht mehr befolgt hat, das weiß man recht wenig und das hat mich einfach sehr interessiert. Und wurde schon erwähnt, der Untertitel hier, die Revolution der Besonnenen, das ist ein Werk meiner Sachbuchleiterin bei Piper, das wollte sie unbedingt. Ich hätte es vielleicht nicht ganz so ausgedrückt, aber irgendwie hat es auch was und ich habe mich dann gefügt da rein. Vielleicht ist es ja auch gar nicht falsch. Ja, wobei ich nichts gegen die Dame sagen will, die hat das super kompetent gemacht. Ja, ich fange mal an, Ihnen ein bisschen vorzulesen und beginne mit einem Tucholsky-Zitat. Eine gute Nachricht für Sie, aber vor allem für mich ist, dass ich ausnahmsweise mal an meine Lesebrille gedacht habe. Das ist nicht immer so. Können Sie mich gut hören oder muss ich das noch ein bisschen... Ne? Alles gut, okay. Die deutsche Revolution lag kaum ein Jahr zurück. Da schrieb ihr Kurt Tucholsky 1919 schon eine Grabrede. Jetzt Zitat Tucholsky. Behüt dich Gott, es wäre zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Wir dachten schon, jetzt gilt's den Offizieren. Wir dachten schon, hier wird nun ernst gemacht. Wir dachten schon, man wird sich nicht genieren. Das Feuer brennt einmal, es ist entfacht. Wir dachten schon, nun kommt der Eisenbesen. Doch weicht der Deutsche sich die Hosen ein. Behüt dich Gott, es wäre zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Behüt dich Gott. Kurt Tucholskys Text aus der Weltbühne rührt noch heute an, ein Jahrhundert später. Eine tiefe Trauer spricht daraus, die Trauer um eine verlorene Möglichkeit, um eine einmalige, verpasste Chance. Dabei hatte die Revolution zu diesem Zeitpunkt, ein Jahr später, eigentlich Gewaltiges erreicht. Den Sturz des Kaiserreichs und seiner gestrigen Ordnung, eine Nationalversammlung, welche die erste deutsche Demokratie aus der Taufe hob, ein modernes Wahlrecht, die fortschrittlichste Verfassung und die tiefgreifendsten Sozialgesetze, die es in Deutschland je gegeben hatte. Und doch, Tucholsky spürte mit wachem Geist, wie labil diese neue Demokratie sein würde, wie mächtig die alten Gewalten noch waren. Wir dachten schon, es gilt den Offizieren, aber sie waren immer noch da. Ebenso wie die Juristen und Verwaltungsbeamten des alten Obrigkeitsstaates, die Industrieführer und rechten Zeitungszaren und die vielen anderen, die der jungen Republik von Beginn an nach dem Leben trachteten. Und nur wenige Jahre später, 1933, war die deutsche Freiheit tot. Was auf Weimar folgte, war so schrecklich, dass wir das Scheitern der Ersten Republik zu den großen Katastrophen der Weltgeschichte rechnen müssen. So schrieb der Berliner Historiker Heinrich August Winkler in seinem glänzenden Buch Weimar 1918 bis 1933, die Geschichte der ersten deutschen Demokratie. Und wer sich mit diesem Scheitern befasse, so Winkler weiter, der leistet damit notwendigerweise immer auch Trauerarbeit. Die Revolution von 1918, die nach Weimar führte, blieb unvollendet, widersprüchlich, zwiespältig. Sie fegte das wilhelminische Kaiserreich beiseite, ließ seine Institutionen aber bestehen. Sie stützte sich in ihren Anfängen auf hunderttausende bewaffnete Soldaten und fand schon zwei Monate später kaum noch Freiwillige, welche die Regierung bewachen mochten. Sie begann mit der Verheißung einer neuen Ära und Ordnung und endete mit den Massakern, verübt von rechtsradikalen Freikorps in einem jahrelangen, zähen, immer wieder aufflackernden Bürgerkrieg. Der Anfang der Deutschen Republik liegt im Schatten ihres Untergangs. Inkonsequenz, Zögern und Schwäche scheinen für viele das Kennzeichen der Revolution wie der aus ihr hervorgegangenen Demokratie zu sein. Und so hat diese Revolution vergleichsweise wenige Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen, außer Momentaufnahmen wie der Ausrufung der Deutschen Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann am 9. November 1918 und das grässliche Ende der linken Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wenige Wochen vorher. In anderen demokratischen Staaten wäre der Sturz der alten Throne der Stoff, aus dem die Mythen der eigenen Gründungsgeschichte gewebt werden. Männer und Frauen, die sich der Ungerechtigkeit entgegenstellen, die ihr Leben riskieren, um eine bessere Welt zu schaffen. Der Sturm auf die Bastille, die französische Revolution 1789 sind ein Beispiel dafür, sowie der Unabhängigkeitskrieg der USA gegen Großbritannien, der Aufstand gegen die spanischen Kolonialherren in Südamerika, der Sieg der Nordstaaten der USA gegen die Sklavenhalter im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 65. In der Überlieferung leben diese Geschehnisse fort. Denkmäler erinnern an sie. Und selbst wer sich für Details der Geschichte wenig interessiert, kann mit den Namen der Helden von damals etwas anfangen und versteht, wofür sie standen und was sie mit der eigenen Gegenwart verbindet. Aber es gibt keine vergleichbare Erzählung über den erstaunlichen Triumph der ersten Novembertage 1918, als die Freiheit plötzlich zu siegen schien in Deutschland. Bestenfalls erzeugt der Name des linken Sozialdemokraten und Kriegsgegners Hugo Haase, eine der beeindruckendsten Gestalten des Umsturzes vom November 1918, noch ein fernes Echo. Kaum jemand erinnert sich an Richard Müller, der 1918 die Galionsfigur der revolutionären Industriearbeiter war. als 2008 eine erste Biografie des erwähnten Kollegen Ralf Hofrogge über Richard Müller erschien, diesen, wie er schreibt, Sisyphus der Revolution, da schrieb der Extremismusforscher Wolfgang Wippermann voller Grimm ins Vorwort: Was ist das für ein Volk, das eine Revolutionäre nicht kennt? So, jetzt nehme ich Sie mal mit in den späten Oktober 1918, muss man ein paar Sätze vorher sagen. Da ist immer noch Krieg. Die deutschen Bündnispartner sind alle geschlagen, die Westfront wankt und jedem ist eigentlich klar, der Krieg kann nicht weitergehen. Sogar die oberste Heeresleitung hat das im Grunde schon eingestanden. In dieser Situation beschließt die Seekriegsleitung, also die Marine, die Leitung der Marine, die riesige deutsche Flotte noch einmal auslaufen zu lassen ins letzte Gefecht, um sozusagen so eine Art Nibelungengefecht auf See gegen die Alliierten zu machen. Und das ist insofern bemerkenswert und für die Revolution sehr wichtig, weil es in dieser Zeit schon eine Art Übergangs- und Zwischenregierung gibt unter dem Prinzen Max von Baden, der schon einige Sozialdemokraten mit ins sein Kabinett genommen hat. Also wenige Monate vorher noch undenkbar, der innere Feind, die Sozialdemokraten, trotz ihrer Zustimmung zu den Kriegskrediten verhasst bei den Rechten und Konservativen. Und die sitzen jetzt zum Teil schon mit in der Regierung, mit einigen Vertretern anderer demokratischer Parteien, mit den Liberalen, und haben da schon angefangen, erste Reformen durchzusetzen und sind eigentlich mit sich und ihrem Werk so ganz zufrieden und rechnen eigentlich nicht damit, was jetzt passiert. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Vor allem rechnen sie natürlich nicht damit, dass die Marine plant, also die zarten Friedensfühler, die sie ausstrecken zu den Alliierten, auf diese Weise im wahrsten Sinne des Wortes zu torpedieren. Der Kapitän zur See, Karl Windmüller, schaut in mürrische, abweisende Gesichter. In wenigen sieht er Zustimmung, in manchen blanken Hass. Die meisten Zuhörer warten ab. Weit draußen, verborgen im Nebel eines stürmischen Herbsttages, liegt Wilhelmshaven, einer der großen Kriegshäfen des Kaiserreichs. Die Männer an Bord sind wütend, sie haben genug vom Krieg. Der Kapitän jedoch hat die Mannschaften des Schlachtschiffs Thüringen versammelt und hält eine Ansprache, die er selber wohl als heroisch betrachtet. Er will mit seinen Männern und der Hochseeflotte auslaufen, dem Feind entgegen, zu einem letzten großen Gefecht in einem längst verlorenen Krieg, zu einer Nibelungenschlacht auf See. Es ist der 29. Oktober 1918. Die Seekriegsleitung des Deutschen Reiches hat beschlossen, den verlorenen Krieg auf eigene Faust fortzusetzen und die Friedensbemühungen der neuen überparteilichen Regierung in Berlin unter Reichskanzler Max von Baden zu ignorieren. Es ist eine Art kollektives Selbstmordattentat. Dies sei, so hat Adolf von Trotha, der Chef des Marinekabinetts, soeben seinem Stabschef geschrieben, ein Zitat, Einsatz, um mit Ehren unterzugehen. Deswegen ruft Windmüller nun auf dem Deck der Besatzung zu: Wir verfeuern unsere letzten 2000 Schuss und wollen mit wehender Flagge untergehen. Der hallende Aufruf zeigt Wirkung. Freilich ist es nicht die, welche sich der Kapitän erhofft hat. Kein Jubel, kein dreifaches Hurra. Die Männer murren und fluchen. Und einer, lauter als die Kameraden, ruft seinem Kommandanten zu: Dann fahr mal alleine los. Der Kapitän hat das Schiff nicht mehr unter Kontrolle, die Mannschaften sind außer sich. Ein junger Marinesoldat schreibt in diesen letzten Kriegstagen an seine Familie: Beunruhigt euch nicht, wenn es auch etwas drunter und drüber geht. Totschießen lassen wir uns nicht mehr auf die letzten Tage. Ja, so fängt das an. Und die Mannschaften haben erstaunlichen Erfolg, weil ihr Protest ist so groß, dass die Flottenleitung nicht wagt, die Schiffe auslaufen zu lassen. Sie sagen sogar, also die drohen an, die Kessel zu löschen in den der großen Schiffe, sodass die nicht mehr laufen können. Und das Ergebnis ist, dass also die Flotte im Hafen bleibt. Die Aufrührer, wie es heißt, werden allerdings sämtlich verhaftet. Und dann fragt sich die Flottenleitung, was tun. Und jetzt haben sie die Idee, sie verlegen dieses unsichere Geschwader von Wilhelmshaven nach Kiel. Aus verschiedenen Gründen, einfach weil sie, zum einen, weil sie dachten, Kiel, das haben sie unter Kontrolle. Das war der größte Kriegshafen des Kaiserreichs. Und zum anderen haben sie tatsächlich geglaubt, wenn sie den anderen Mannschaften, die jetzt ja auch ein bisschen aufmüpfig waren, aber noch nicht offen rebellisch, wenn sie die so ein bisschen in den Hafen kneipen, ein bisschen Auslauf geben, dann beruhigen die sich schon. Zum anderen wollten sie aber auch den Festgenommenen, das waren diverse 100 Soldaten, Matrosen, den Prozess machen. Und da war nichts Gutes von zu erwarten, weil das von dem Vorjahr einmal geschehen war bei einer wesentlich kleineren Meuterei. Das hat dann mit Todesstrafen und langen Festungsstrafen und so geendet. Also die Militärjustiz war da alles andere als zimperlich, im Gegenteil. Und so wird also dieses ganze Geschwader schließlich nach Kiel verlegt. Dann sind wir immer noch Anfang November, noch nicht am 9. November. Auf der Kieler Förde liegen die riesigen Schiffe, der Stolz der Alldeutschen und des Kaisers. Ihr Bau hat ein Drittel des Militäretats verschlungen. Die, Zitat, schwimmenden Särge, wegen denen Deutschland sich mit aller Welt verkrachen musste, so der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, haben die Seemacht Großbritannien dem Reich entfremdet und in die Reihen seiner Gegner getrieben. Der Flottenbau trug das Seine dazu bei, die Welt in den Krieg zu treiben. Doch in diesem Krieg ist die Flotte dann fast nutzlos. Wenn die ehrpuzzeligen Offiziere außer Hörweite sind, erzählen sich die Matrosen Spottverse, zum Beispiel: Lieb Vaterland, magst ruhig schlafen, denn wir verrosten hier im Hafen. Keine Stadt des Reichs ist mehr von der Kriegsmarine geprägt und durchdrungen. Hier liegen zahlreiche der stählernen Großkampfschiffe, dazu kleinere Einheiten, und wenn die Schiffe auslaufen, legt sich schwarzer Rauch aus den Kohlekesseln in ihrem Rumpf wie Nebel über die sanfte Küstenlinie. Tag und Nacht herrscht Lärm in den Betrieben und Rüstungsfabriken. In den Torpedowerkstätten bauen Facharbeiter die tödlichen Waffen für den unbeschränkten U-Boot-Krieg. Es ist eine Stadt der Soldaten. 50.000 sind in den Kasernen von Kiel stationiert und eine Stadt der Arbeiter. Sie stellen zusammen mehr als 2/3 der Erwerbstätigen und werden in den Rüstungsbetrieben besser bezahlt als Industriearbeiter anderswo. 1910 hat die SPD hier bei den Stadtratswahlen mehr als die Hälfte der Stimmen geholt. Zusammen mit den Gewerkschaften ist sie sehr stark in diesem proletarischen Milieu, das sie dann freilich im Sinne des erwähnten Burgfriedens ruhig hält. Der linkssozialistischen USPD fällt es erstaunlich schwer, in diese Bastionen in Kiel einzubrechen, zumal sie vom Staat hier besonders scharf verfolgt wird. Wie gereizt die Stimmung dennoch ist, hat sich während der großen Januarstreiks 1918 gezeigt, als 30.000 Arbeiter auf dem Kieler Wilhelmsplatz für einen Frieden ohne Eroberungen und für eine gerechtere Verteilung von Nahrungsmitteln demonstrierten. Zu den Parolen gehört der Vers eines USPD-Aktivisten: Der Krieg geht für die Reichen, die Armen zahlen mit Leichen. Zu den Aktivisten der linken USPD gehört der Oberheizer Karl Artelt von der 1. Torpedodivision, zwangsverpflichtet für die Arbeit in der zyklopischen Germania-Werft, deren Helgenkrangerüste, unter denen die fertigen Schiffe zu Wasser gelassen werden, in den Himmel ragen wie rätselhafte Bauten für Riesen. Artelt berichtet später frustriert von seinen vergeblichen Versuchen, den Genossen radikalere Ideen nahezubringen. Zitat: Um das proletarische Bewusstsein vieler Schiffbauer war es schlimm bestellt. Auf der kaiserlichen Werft rühmten sich die Kumpel, dass bei ihnen noch nie gestreikt worden sei. Es bedurfte erst bitterer Erfahrungen während der Kriegsjahre, ehe sich der Sinneswandel vollzog. Kiel ist 1918 also keineswegs, wie es die Hassprediger der Dolchstoßlegende später behaupten werden, im Griff bolschewistischer oder linksradikaler oder bestens organisierter Rädelsführer. In dieser Stadt mit ihren vielen Seemannskneipen und schummrigen Bars sollen die Männer des aus Wilhelmshaven verlegten 3. Geschwaders sich ein wenig austoben und Dampf ablassen, so das Kalkül des Kommandeurs. In seinem Roman des Kaisers Kulis wird der Schriftsteller Theodor Plevier, der selbst Matrose und an der Revolte 1918 beteiligt ist, die Atmosphäre der Hafengegend anschaulich beschreiben, allerdings in den Tagen vor dem Kriegsausbruch. Zitat: Vater Lampel muss selbst mit eingreifen. Sein Vize hat alle Hände voll zu tun. Beladen mit Getränken läuft er von Tisch zu Tisch und mit leeren Gläsern zurück. Bier, Schnaps, Grog. Wenn die bemalten Scheiben des Orchestrions rot aufflammen, die Lampen über den Tischen ausgehen und die Kneipe im Halbdunkel versinkt, verwischen sich die Gesichter. In solcher Umgebung, wenn auch mit erheblichen Abstrichen aufgrund von Mangelwirtschaft und Kriegsrecht, sollen die Männer auf andere als revolutionäre Gedanken kommen. Der Vizeadmiral Kraft ist zu dem Schluss gelangt, dass nur die lange Abwesenheit von der Basis in Kiel, Zitat, Hauptgrund der Missstimmung sei. Ein ebenso bezeichnender wie ignoranter Gedanke. Den ersten Landgang nutzen sehr viele Matrosen aber keineswegs, um die Hafenwirtschaften aufzusuchen. Sie fürchten um das Leben ihrer inhaftierten Kameraden. Meuterei gilt als schweres Vergehen. Sie wollen etwas tun. Noch am Abend treffen sie sich im Gewerkschaftshaus an der Fährstraße mit Vertretern von SPD und USPD. Die Fragen sind dringend. Was sollen Sie unternehmen, wenn der Verband wieder den Befehl zum Auslaufen erhält? Und vor allem, wie können Sie den Gefangenen helfen? Sie fordern deren Freilassung und verabreden sich zu einer weiteren Versammlung am nächsten Abend. Mit dabei ist Karl Adels Genosse Lothar Popp. Mit Freunden hat er kleine Flugzettel auf einer Schreibmaschine getippt, die er jetzt verteilt. Soldaten, schießt nicht auf Arbeiter. Arbeiter, lasst die Soldaten nicht im Stich. Soldaten, lasst eure Kameraden nicht im Stich. Am 1. November 1918 ist die Stimmung auf der größten Marinebasis des Reichs angespannt. Das Kieler Gouvernement lässt das Gewerkschaftshaus dicht machen. Aber das ist keine kluge Idee. Die Sache spricht sich schnell auf allen Schiffen herum. Und so kommen am 2. November noch mehr Männer dorthin, nur um vor dem Gebäude auf aufmarschierte Marineinfanterie zu treffen. Es soll die Aufsässigen zur Raison bringen. Da der Geist, Zitat, der Meuterei doch stärker und gefährlicher war als angenommen, wie die Offiziere eingestehen müssen. Doch die Marineinfanteristen verhalten sich auffallend passiv und lustlos. Viele grüßen freundlich, als sie in den Straßen auf Matrosen treffen, und in der Dunkelheit hört ein Reporter einen bewaffneten Posten rufen: Wir tun niemanden was. Sie halten sich daran. Die meisten Matrosen kehren unbehelligt zu ihren Schiffen zurück, aber schlafen gehen sie nicht. Sie schmieden nun Pläne für die Befreiung der Gefangenen. Die Gegenseite setzt zögernd auf Gewalt. Zögernd nicht aus moralischen Erwägungen, sondern aus Furcht vor einer unkontrollierbaren Eskalation. Der Stadtkommandant Heine lässt den Marinesoldaten befehlen, die Kompanien dürfe, Zitat, nicht davor zurückschrecken, das Blut deutscher Kameraden zu vergießen. Das habe ich hier deswegen zitiert, weil das Blut von anderen zu vergießen ist ja dann in der Weimarer Republik beim Militär auch gerade als Waffe nach innen sehr gängig geworden. Bis dahin kannte man das noch nicht so, dass sozusagen die Soldaten dafür da sind, auf ihre eigenen Kameraden zu schießen. Aber hier fängt dieses Denken schon an. Der Vizeadmiral Wilhelm Suchon, der noch sehr neue Gouverneur von Kiel, schickt nun einen folgenreichen Hilferuf an die Reichsregierung in Berlin. Sie möge doch dringend einen, Zitat, hervorragenden sozialdemokratischen Abgeordneten hersenden, um im Sinne der Vermeidung von Revolution und Revolte zu sprechen. In Berlin im Reichskanzleramt löst diese Nachricht blankes Entsetzen aus, auch unter den Sozialdemokraten wie Scheidemann, die Reichskanzler Max von Baden in sein Kabinett aufgenommen hat. Und Scheidemann schreibt noch 10 Jahre später in seinen Memoiren: Das konnte mehr sein, der Funke, der ins Pulverfass fliegt. Die Revolution ist da. Die Regierung schickt den Militärexperten der MSPD-Fraktion, Gustav Noske, und einen Staatssekretär. Noske empfiehlt als allererstes, keine militärischen Maßnahmen gegen Kiel zu ergreifen. Da hat er ab und zu noch was Sinnvolles gemacht, das änderte sich aber bald. Es gibt dann Massendemonstrationen in Kiel, Gefangene werden befreit, ein Trupp Soldaten schießt in die Menge, gibt es dann mehrere Tote, aber die Revolution siegt relativ schnell und relativ gewaltlos trotzdem. Wie Lothar Popp später schreiben wird, gelobten sich die Genossen an den Leichen der Gefallenen, durch Handschlag das Werk dieser Gefangenen zu vollenden. Die Revolution hat ihre ersten Toten. Aber der Funke des Aufruhrs entzündet jetzt Flammen. Auf allen Schiffen in Kasernen stehen Gruppen debattierender Soldaten. Sie streiten jetzt offen mit ihren Vorgesetzten. Und deren Methoden, die Männer zur Raison zu bringen, erweisen sich oft als wenig hilfreich. Der Kommandeur der 1. Torpedodivision, Kapitän zur See Bartels, hält in bemerkenswerter Verkennung der Stimmung unter seinen Leuten eine Ansprache darüber, warum Soldaten sich nicht mit Politik zu befassen hätten. Sie endet mit den Worten: Soldat soll gehorchen, Soldat muss gehorchen und Soldat gehorcht. Zu seinem Erstaunen reagiert die Menge nicht mit Einsicht, sondern mit Pfiffen und Buhrufen. Ein von Artelt geführter Trupp überreicht dem Kommandeur schließlich einen Forderungskatalog, den sie selbst formuliert haben und der diesen erbleichen lässt. Gefordert wird die Abdankung des Kaisers und des Hohenzollernhauses, die Aufhebung des Belagerungszustandes, die Freilassung aller inhaftierten Kameraden und politischen Gefangenen sowie, Zitat, Einführung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts für beide Geschlechter. Bartels erwidert entgeistert: Aber meine Herren, das ist ja ein politisches Programm. In der Tat. Aber mit dem Bolschewismus, den man nun in der Reichskanzlei über Kiel hereinbrechen sieht, hat dieses Programm wenig zu tun. Es fordert weder Rätediktatur noch Rache. Es handelt sich um bis ins Mark sozialdemokratische Forderungen, gerichtet nicht gegen die Berliner Übergangsregierung, sondern gegen den kaiserlichen Militärapparat. Wenn die sozialdemokratischen Führer Scheidemann und Ebert sich in Berlin vor dem Pulverfass, wie sie sagen, der Kieler Erhebung fürchten, dann fürchten sie sich vor ihrer eigenen Gefolgschaft. Dieses Grundmissverständnis beginnt bereits hier in Kiel, den allerersten Tagen der Deutschen Revolution. Ein Historiker namens Klaus Kuhl in Kiel hat schriftliche Zeugnisse gesammelt in den 70er und 80er Jahren und auf einer Homepage veröffentlicht, die kann man heute noch heute anschauen, das ist sehr, sehr aufschlussreich. Da beschreibt er zum Beispiel die Erinnerungen von Alfred Schwabe, Jahrgang 1892. Eigentlich U-Boot-Fahrer hat Schwabe im November 1918 das fürchterliche Völkermorden satt, die Sehnsucht nach Frieden war bei uns vorherrschend, Zitat. Als der Matrosenaufstand beginnt, wird der junge Obermatrose mit Pistole und Munition ausgestattet. Er und seine Kameraden hören die Ansprache eines Leutnants, gehalten in der Turnhalle am Hafen. Heldentum und Treue zu den Offizieren, Kampf gegen die Meuterer war der Inhalt. Minuten war es kirchenstill. Plötzlich ein Gebrüll von weit her, aber es kam näher und näher. Achtung, Achtung, Pistolen laden und sichern. Aber im Flüsterton sagen die Obermatrosen, wir schießen nicht, wir schießen nicht. Die jungen Männer schließen sich sofort den Revolutionären an. Zitat, das Abtakeln, damit war, das war so ein, die Entwaffnung der Offiziere und die Entfernung ihrer Rangabzeichen gemeint, das Abtakeln war manchen Matrosen eine wahre Wollust, konnten sich doch für Drill und Erniedrigungen rächen. Es ist auch erstaunlich jetzt, dass ich habe ja diese Zitate, die Kollege Kuhl gesammelt hat damals und im Netz zu sehen sind, erwähnt. Es gibt aber relativ wenige Zeugnisse von revolutionären Matrosen, die damals teilgenommen haben. Das ist wirklich erstaunlich und auch bedauerlich, aber sehr viel gibt es nicht. Zu den wenigen überlieferten biografischen Zeugnissen gehören jene von den bereits erwähnten Herren Lothar Popp und Karl Artelt, die dann in Kiel so etwas wie die regionalen Anführer dieser Revolte wurden. Die stelle ich Ihnen mal in aller Knappheit vor, weil das ein sehr unterschiedliches Duo war. Lothar Popp ist es wahrlich nicht in die Wiege gelegt, einmal revolutionärer Arbeiter in Kiel zu werden. Er wird 1887 in Furt im Wald geboren, einem kleinen Städtchen der Oberpfalz, das im selben Jahr einen Höhepunkt seiner Geschichte erlebt. Das sommerliche Festspiel für den Drachenstich. Ein auf das 16. Jahrhundert zurückgehenden Umzug rings um das Thema des Kampfes Gut gegen Böse wird erstmals aufgeführt. Nach dem Tod der Mutter zieht Popp nach Kiel. Ein klassischer Proletarier ist er keineswegs, eher ein Selfmade-Man, geschäftstüchtig, ein gewinnender Typ mit einer schwarzen Haarmähne auf dem Kopf. Er liebt das Leben und das Leben liebt ihn. Schon vor dem Krieg besitzt er mehrere Läden für Bonbons und Süßes. Er wird Sozialdemokrat, doch als überzeugter Pazifist wendet er sich nach dem Burgfrieden innerlich von der Partei ab. Er politisiert sich nun rasch. 1915 wird er eingezogen, aber nach anderthalb Jahren als dienstunfähig entlassen. Der Klammer der preußischen Kriegsmaschinerie aber entgeht er nicht. Als Dienstverpflichteter arbeitet er auf dem Kieler Werften. Er bleibt in der SPD aktiv mit starken Sympathien für den linken Flügel. Gleichgesinnte findet er in einem örtlichen Arbeiterclub, dem sozialdemokratischen Verein Groß-Kiel Alte Richtung, wie der heißt. Alte Richtung als, wie Popp die Sache sieht, noch kein Sozialdemokrat für imperialistische Kriege votiert hätte. 1917 wird Popp zu einem der ersten, die mit zu der linken USPD gehen, der Abspaltung, unabhängige Sozialdemokraten, die sich wegen des Pro-Kriegskurses von der SPD abgespalten haben und er wird bald ihr führender Mann in Kiel. Und er hat das Format dazu. Im Gewerkschaftshaus legt er sich eines Mittags in der Kantine mit Karl Legien an, dem Vorsitzenden der mächtigen Generalkommission der Gewerkschaften. Legien fragt voller Missfallen, wer denn den jüngsten Streik veranlasst habe und was denn dieser erreichen solle. Popp erwidert ihm, Zitat, wir konnten nicht warten, bis die Gewerkschaften den Streik inszeniert hätten, denn dann wäre er sicher niemals ausgebrochen. Es sei ein spontaner Protest gegen Brest-Litovsk gewesen, den brutalen Friedensvertrag, den das Reich 1918 dem Sowjetstaat in Russland aufzwingt. Im Herbst 1918 ist Popps engster Mitstreiter Karl Artelt, ein 27-jähriger Seemann von kräftiger Statur, nun dienstverpflichteter Maschinenbauer auf der Germania-Werft. Kein Intellektueller, aber einer, der wenig fürchtet. Ein Militärarzt bescheinigt ihm, er habe Nerven wie Stahl. Wie Popp hat er vor 1914 an die alte Losung der SPD geglaubt. Diesem System kein Mann, kein Pfennig. Die Bewilligung der Kriegskredite durch die Partei im August 14 trifft ihn wie ein Schlag. Er baut in den Betrieben ein Netz von Vertrauensleuten auf und ist Anfang 1917 Mitinitiator eines Großstreiks. Zu dieser Zeit unterhält die Eisenbahn noch Käfigwägen, in denen verurteilte Delinquenten angekettet werden. In einem davon sitzt nach dem Streik Karl Artelt, verurteilt zu einem halben Jahr Festungshaft in Großstrelitz. Dort erfährt er von den ersten Unruhen in der Flotte 1917 und den Mordurteilen der Marinejustiz gegen mehrere Beteiligte und schreibt: Und ich saß in der Festung, als es in der Marine losging. Im Frühjahr 1918 kehrt er nach Kiel zurück. Gleichzeitig strickt er ein neues Netz von USPD-Vertrauensmännern in der Marine. Artelt ist der politischere Kopf, Popp der gelassenere. Beide aber wollen schon am Abend der ersten so blutig endenden Kieler Großdemonstration mehr erreichen als die Befreiung der inhaftierten Besatzungsmitglieder. Sie ahnen, dass sie damit erst am Anfang stehen, dass eine Bewegung, welche die kaiserliche Marine lahmzulegen droht, zusammen mit den Arbeitern noch ein weit größeres Potenzial hat als die Streiks von 1917 oder sogar vom Januar 1918. Artel verlangt nicht weniger, als die Niederkämpfung des deutschen Militarismus, notfalls müsse Gewalt angewendet werden. So, zum letzten Teil mache ich noch einen großen Sprung jetzt. Und zwar nach Berlin in den 9. und 10. November 1918. Also von Kiel aus hat diese Revolte sich sehr, sehr schnell innerhalb weniger Tage ausgebreitet. Am 9. November schon erreicht sie Berlin. Und alle Pläne der dortigen Militärkommandantur, den Aufstand zusammenzuschießen, aus denen wird nichts, weil genau wie in Kiel niemand mitmacht. Die Soldaten verweigern sich, gehen über zu den Aufständischen und innerhalb von wenigen Tagen ist diese militärische Ordnung des Kaiserreichs, die so fest und unverrückbar geschieden hatte über Jahrzehnte, ist mehr oder weniger erledigt. Und jetzt hat dann Philipp Scheidemann, der schon erwähnte, die Republik ausgerufen vom Reichstag aus. Und die SPD, die Revolution ja eigentlich gar nicht wollte, geht jetzt zusammen mit der linken USPD, der Abspaltung, eine gemeinsame Regierung ein, den Rat der Volksbeauftragten, sogar paritätisch besetzt, obwohl die USPD viel kleiner ist. Und die meisten Revolutionäre in dieser Phase glauben, jetzt haben wir es geschafft. Also die Partei vereint sich wieder, sie arbeiten wieder zusammen, weil an der Basis war also diese Spaltung der Partei in den großen, kleinen, linken und rechten Flügel, war nicht sehr populär gewesen und die wollten eigentlich Einheit und dass ihre Partei wieder die neue Zeit schafft. Und in dieser Zeit passiert jetzt etwas, womit niemand gerechnet hatte, nämlich dass die sehr viel größere, also SPD, nicht die Abspaltung, sondern die große Partei, damals noch MSPD genannt, die verbündet sich von einem Tag nach der Revolution mit dem alten Militär. Es war ein raffinierter, beinahe machiavellistischer Schachzug der MSPD-Spitze, die Unabhängigen in die Regierung zu locken, noch dazu auf paritätischer Basis. Die Einheit der Arbeiterbewegung, nach der sich so viele revoltierende Soldaten und Arbeiter sehnen, scheint wiederhergestellt zu sein. Doch vom ersten Tag an ist die USPD der schwächere Partner, auch wenn sie die Hälfte der 6 Volksbeauftragten stellen darf und somit jeden Beschluss blockieren kann oder könnte. Die alte SPD hat gut 12 Millionen Anhänger, im Gegensatz zu gut 2,5 Millionen der Unabhängigen. Sie ist mit den mächtigen Gewerkschaften eng verbunden, ihre Parteiorganisation ist fast überall im Land vertreten, selbst in Provinzstädtchen, in denen noch niemals ein Unabhängiger ein Flugblatt verteilt hat. Und jene, die es mit der USPD halten, sind zudem gespalten. Zitat: Leider fehlte den Unabhängigen in der Regierung selbst die einmütige Unterstützung in der eigenen Partei, notiert Ernst Hase, dem sich sein Vater Hugo Hase anvertraut, den ich anfangs schon erwähnt habe, der eine der beeindruckendsten Figuren dieser Revolution ist, ein linker Sozialdemokrat, der auch in dieser Situation noch an das Gute glaubt. Hase, unermüdlich wie stets, hält durch die Macht seiner Persönlichkeit die Parteiflügel noch eine Weile zusammen. Doch vergeblich predigt er den Radikalen, Zitat: Wir müssen uns entschieden gegen die Methode der Kommunisten wenden. Nicht durch brutale Gewalt einer Gruppe wollen wir die Herrschaft des Proletariats errichten, sondern durch die Wucht der einigen Arbeitermasse den Sieg erringen. Derselbe Hugo Haase geht abends, wenn die Regierungsgeschäfte getan sind, heim zu seiner Frau. Friedrich Ebert, sein Gegenspieler oder sein Partner in diesem Fall noch, als Vorsitzender auch dieses, der ist der faktische Regierungschef, der SPD-Vorsitzende Ebert, der übernachtet immer in der Reichskanzlei, das muss man wissen, der geht nicht nach Hause. Und schon am ersten Abend seiner Regierungsübernahme klingelt sein Fernsprechapparat. Es meldet sich der Mann, dem er nur wenige Tage zuvor gesagt hat, man werde sich wohl niemals wiedersehen, der erste Generalquartiermeister der obersten Heeresleitung, Wilhelm Groener. Jener hohe General, dem Ebert halbwegs vertraut, so wie Ebert für Groener derjenige Arbeiterführer ist, den er am meisten respektiert. Über den Inhalt des Gesprächs hat Ebert später nichts überliefert, wohl aber der General in seinen Erinnerungen. Zitat Groener. Am Abend rief ich die Reichskanzlei an und teilte Ebert mit, dass das Heer sich seiner Regierung zur Verfügung stellt, dass dafür der Feldmarschall und des Offizierskorps von der Regierung Unterstützung erwarten bei der Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin im Heer. Das Offizierkorps verlange von der Regierung die Bekämpfung des Bolschewismus und sei dafür zum Einsatz bereit. Das ist angesichts der neuen Machtverhältnisse an sich eine Anmaßung von kolossaler Dreistigkeit, ja eine versteckte Drohung. Wir sind noch da, ihr könnt mit uns sein oder gegen uns, und mit uns zu sein kostet seinen Preis. Kaum jemanden im Reich, nicht einmal die Gegner der Revolution, die hohen Offiziere, die alldeutschen Nationalisten, das Großbürgertum, der ostelbische Adel und viele mehr, keinen von ihnen würde es erstaunen, würde die neue Regierung die Militärführung mindestens absetzen, wenn nicht vor ein Tribunal gegen die Kriegstreiber stellen, wie Emil Barth, das ist einer der linkesten dieser sechs Volksbeauftragten von der USPD, wie es Emil Barth wiederholt verlangt. Stattdessen, so wird Wilhelm Groener später behaupten, ging Ebert, Zitat, auf meinen Bündnisvorschlag ein. Von da an besprachen wir uns täglich auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwendigen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt. Zitat Ende. Aber Groener verspricht sich mehr davon, als nur die Bedingungen des Waffenstillstandes zu erfüllen und den Rest des Heeres, wie er sagt, rechtzeitig und gesund in die Heimat zu bringen. Die Militärführung will noch etwas anderes, wie er später ganz offen bekennen wird. Nämlich, Zitat, dem Offizierkorps als Träger des Wehrgedankens den Weg in die neuen Verhältnisse ermöglichen und einen Teil der Macht an Heer- und Offizierskorps bringen. Damit, Zitat, das alte und beste Element des alten Preußen, Verzeihung, damit das beste Element des alten Preußentums in das neue Deutschland hinübergerettet werde. Das wird Groener in dem Telefonat Ebert schwerlich mitgeteilt haben. Im Klartext bedeutet das, Konterrevolution, die Armee, die sich als Schule, als Inkarnation der Nation betrachtet, will den Kopf über Wasser halten, um dann, wenn die Zeit gekommen ist, den, wie Groener sagt, Wehrgedanken wieder durchzusetzen. Noch am selben Abend lässt Hindenburg dem Feldheer bekannt geben, dass die oberste Heeresleitung mit dem Reichskanzler Ebert, dem bisherigen Führer der gemäßigten Sozialdemokratischen Partei, zusammengehen will, um die Ausbreitung des terroristischen Bolschewismus in Deutschland zu verhindern. Inwieweit Groener und Hindenburg an die Gefahr durch den Bolschewismus und sowjetische Verhältnisse wirklich glauben, ist ungewiss. Von Spar, ihrem Hauptquartier in Belgien aus, mag ein linksradikaler Umsturz unter Liebknechts Fahnen denkbarer erscheinen, als er es in Wirklichkeit ist. Doch für die meisten höheren Militärkommandeure des Kaiserreichs beginnt der Bolschewismus ohnehin spätestens bei einem SPD-Mitgliederausweis, wenn nicht schon mit den Wahlen zum Reichstag. Zu Differenzierungen zwischen Soldatenräten, Unabhängigen, Obleuten und Spartakisten sind diese Offiziere ohnehin wenig geneigt. Für viele beginnt hier eine Art Hochverrats Eberts an der Revolution. Aber so einfach ist die Lage im November 1918 nicht. Viele spätere Darstellungen der Revolution werden die grausamen Waffenstillstandsbedingungen der Alliierten, wie es Scheidemann empfindet, nur flüchtig behandeln. In den ersten Tagen der Revolution überschatten sie jedoch alles andere. Selbst überzeugte Linke, wie der Volksbeauftragte Dittmann von der USPD, reagieren schockiert. Der siegreiche Entente, also die Gegner des Deutschen Reiches, der siegreiche Entente-Militarismus ließ das revolutionäre Deutschland für die Sünden des kaiserlichen Regimes büßen. Die Sorge vor dem Hungergespenst, wie Dittmann es anschaulich nennt, kommt hinzu. Da die Seeblockade des Reichs bestehen bleibt, droht nun ein weiterer Steckrübenwinter. Nein, das Bündnis, wie Groener es nennt, bedeutet noch nicht, dass Ebert oder die Volksbeauftragten insgesamt nun sofort Instrumente der Konterrevolution wären. Es gibt viele rationale Gründe dafür, manche von ihnen erscheinen beinahe zwingend. Vielleicht unterschätzen sie die Gefahr auch, die durch die alten Generäle droht. und das nicht nur, weil Gröner persönlich nicht den Typ des monarchistischen Reaktionärs verkörperte, wie Scheidemann schreibt. Und schließlich wehen auch in Spar die roten Fahne, Soldatenräte gehen selbstbewusst durch die Flure und spotten über die, Zitat, völlige Schlappheit, die des Kaisers Heerführer überwältigt haben. Nirgends gibt es Widerstand. Nun müsse man eben umlernen, raunen die Offiziere. Und doch beginnt mit diesem Abkommen ein Albtraum, den nicht einmal die Unabhängigen an diesem Tag erahnen. Wenn die alte Militärführung in Amt und Würden bleibt und sei es nur, um die Niederlage, in die sie selber die Deutschen gestürzt hat, geordnet abzuwickeln, dann hat sie den großen Umsturz in der Heimat überlebt. Nicht nur physisch, niemand hat sie ja an Leib und Leben bedroht, sondern auch als Organisation und schlimmer noch als Machtfaktor. An dieser Militärführung aber hat sich die Revolution entzündet. Der Militarismus des Kaiserreiches ist noch mehr als der Kaiser selbst, das erklärte Feindbild der deutschen Revolutionäre. Dieser Militarismus hat das Land erst in den Krieg getrieben und dann nach der Weltmacht gegriffen. Er hat jede Chance zum Frieden hochfahrend ausgeschlagen und die Armeen am Ende aus Hybris und Inkompetenz in eine katastrophale Niederlage geführt. Bei all dem jederzeit mit leichter Hand bereit, das Leben weiterer hunderttausender Soldaten zu opfern und die Demokratiebewegung in Deutschland zusammenprügeln oder zusammenschießen zu lassen. Gröner mag kein eifernder Sozialistenfresser sein und Ebert sogar mit Respekt begegnen. Aber er ist ein Mann dieses Apparats. Paul von Hindenburg, vor wenigen Monaten noch Halbdiktator, verbleibt im Amt, in der bequemen Position gewachsener Autorität, die alle Verantwortung für das Handeln der nunmehr demokratischen Regierung von sich weisen kann. Wenn der Rückzug zu den Bedingungen der Siegermächte nicht ohne diese Männer möglich ist, dann müssten sie scharf kontrolliert werden und sofort nach der Demobilisierung entlassen werden. Aber weder das eine noch das andere wird geschehen. Ebert, der zuständige Volksbeauftragte für das Militär, spielt hier eine Schlüsselrolle, bei der sich mehrere Motive vermischen. Da ist erstens die ernsthafte Sorge vor einem Kollaps des abziehenden Westheeres. Zweitens aber setzt er sehr viel Vertrauen in seine Konfidenten beim Militär. Viel zu viel Vertrauen, wie sich bald zeigen wird. Ebert denkt formalistisch, wenn ihm das Militär untersteht, kann es nicht viel Schaden anrichten und über die Streitkräfte der Zukunft soll jene Nationalversammlung befinden, auf die all sein politisches Handeln abzielt. Die Absprache mit Gröner mag pragmatisch motiviert sein, aber sie allein verhindert bereits, dass die neue Regierung etwas sehr Naheliegendes tun wird. Das Versagen des kaiserlichen Militärs aufzuarbeiten, seine Siegfriedenspolitik, die Quasi-Diktatur der Heeresleitung, die Schuld an der Niederlage. Weil die MSPD und teilweise auch die Unabhängigen, die die Bedeutung des Themas zu spät erkennen, hier Kreide gefressen haben, überlassen sie ohne Not die Deutungshoheit der Gegenseite, die bereits eifrig die Dolchstoßlegende verbreitet. Vor allem aber misstraut Friedrich Ebert der Revolution, die er selbst anführt. Er misstraut den Geistern, die er niemals gerufen hat. Das Militär jedoch wird ihm in den kommenden Wochen mehr und mehr als eine Art politischer Lebensversicherung erscheinen, eine epochale Fehleinschätzung. Vielen Dank. Ja.